Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zur Wochenmitte, wie gewohnt live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Nachdem wir heute wieder tagsüber Regen hatten, ist zum Abend hin dann sogar die Sonne rausgekommen. Man könnte direkt meinen, es wäre Ende Mai, meine Damen und Herren. Mal sehen, wie das in den kommenden Tagen weitergeht. Aber ja, ich glaube, bis so richtig mal der Frühling sich eingestellt hat, das wird noch dauern, dann ist wahrscheinlich schon bald wieder Sommer. Und das ist es ja immer, ich habe es Ihnen ja schon ein paar Mal gesagt, die Übergangsjahreszeiten werden übergangen. Frühling und Herbst gibt's nicht mehr, es gibt entweder nur noch Winter oder direkt wieder Sommer. Und in den werden wir auch nahtlos übergehen. So, dann, während wir hier diese Sendung aufzeichnen, meine Damen und Herren, läuft gerade parallel live das Europa-League-Finale, wo Leverkusen nach der deutschen Meisterschaft jetzt auch noch Europa-League-Sieger werden könnte gegen Atalanta Bergamo. Und ich sehe gerade, es sieht schlecht aus für Leverkusen. 0-2 liegen sie zurück gegen Atalanta. Tja, das liegt vielleicht auch daran, dass Florian Wirtz nicht in der Startelf stand, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Also sowas kommt dann dabei raus. Das geht ja mal gar nicht. Da ist Julian Nagelsmann dann hoffentlich bei der EM schlauer und stellt Wirtz immer in die Startelf. Es sei denn, er muss aus gesundheitlichen Gründen geschont werden. So, das zumindest mal dazu zum Fußball, meine Damen und Herren. Dann hatte ich gestern doch noch eine Sache vergessen vom Wochenende zu erzählen. Habe ja gestern so einige Sachen nachgereicht vom langen Pfingstwochenende und auch dem langen Christi Himmelfahrtswochenende zuvor. Aber eine interessante Geschichte von diesem Pfingstwochenende noch kurz nachgereicht. Es ist ja immer so eine Sache, meine Damen und Herren, wenn man gerade in der Oper sitzt, so wie ich am Wochenende, am Pfingstsonntag, und da eine ganz besondere Stimmung herrscht, ja, weil alle total mitgenommen oder besser gesagt eingenommen sind von dieser Oper, von dem Gesang, von der Dramatik und allem drum und dran, meine Damen und Herren. Und da werden ja auch immer Momente, in denen es dann zwischendurch mal wieder ein bisschen stiller wird mit der Musik und dem Gesang, eine besondere Wirkung entfalten. Und wenn dann da aber genau an so einer Stelle falsch reingeklatscht wird von einem einzigen Menschen im Publikum, dann ist das schon nicht gerade der Atmosphäre förderlich. Und so war es nämlich auch am Sonntag hier bei bei Verdi habe ich jetzt direkt an Tosca gedacht. Nein, bei Otello, auch von Verdi, meine Damen und Herren, aber ganz was anderes. Ja, da war gerade mal eine ruhigere Minute, das Orchester hatte ein Stück gerade beendet und dann fing irgendjemand im Publikum wild an zu klatschen und der Dirigent war es, der sowieso spitze war, der den Mann dann oder die Frau zur Rechenschaft gezogen hat und mit seinen typischen Dirigentenbewegungen dieser Person befohlen hat, ruhig zu sein. Ja, also der Dirigent sah sowieso aus wie so ein zerstreuter Professor. Das hätte man gar nicht gedacht, dass der das überhaupt mitkriegt, wenn da jemand reinklatscht. Aber doch, das hat er. Und obwohl er geschwitzt hat wie ein Schwein, der Dirigent, hat er das noch geschafft, diesen Menschen zu beruhigen und zu befrieden. Aber wie kann das denn sein, dass man mitten in so einem Stück einfach reinklatscht an einer falschen Stelle, wo es gar nichts zu klatschen gibt und ein paar ruhige Sekunden wirken müssen? Unglaublich, wie man da so wenig Sachverstand haben kann. Und gerade bei Othello, ja, wenn man da schon an einer falschen Stelle klatschen will, dann doch bitte an der Stelle, wo der Titelheld Othello seine geliebte Desdemona erwürgt. Ja, da hätte es sich wenigstens noch halbwegs gelohnt. Oder wo er sich dann am Schluss selber erdolcht. Aber an anderen Stellen ist das wirklich unangebracht. So, das nur noch mal dazu, meine Damen und Herren. Und jetzt kommt unsere heutige Meldungsvorschau. Worum geht es heute in dieser Sendung? Folgende Themen haben wir dabei. Belgien kürt innere Schönheiten. Ja, nach äußerlichen Schönheiten wirken jetzt doch mehr die innerlichen. Dann verdächtigt eine Frau ihren Mann, dass er sie langsam nach und nach und klammheimlich mit Pilzen vergiften will. In Florida findet das Ganze statt. Dann hat ein Forscher 40.000 Mal Giftschlangen an sich herangelassen. Eine Studie in Brasilien, um zu zeigen, mit wie vielen gefährlichen Arten man es da überhaupt zu tun hat. Dann hat der Zoll am Berliner Flughafen 20 tote Seepferdchen beschlagnahmt. Dann will Bayerns Innenminister Herrmann keine Helmpflicht für Fahrradfahrer einführen, aus einem ganz profanen Grund nämlich. Und schließlich warnen Experten vor Kontrollverlust durch künstliche Intelligenz. Ja, das alles heute in der Sendung, meine Damen und Herren. Wir starten gleich direkt rein mit der Schönheitsmeldung aus Belgien. Doch zuvor brauche ich erstmal ein frisch gezapftes Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle zum Wohl. Ja, perfekt. Perfekt, so wie die Damen, um die es jetzt hier geht. Eine Frau, die einfach wow ist. Danach sucht ein etwas anderes Format in Belgien, und da ist noch nicht mal ein Fernsehformat gemeint. In einem 9-monatigen Coaching sollten die Teilnehmerinnen ihre wahre Schönheit entdecken. Der Top Woman 2024 ist das besonders gut gelungen. Ist nämlich streng genommen auch noch eine Meldung vom Wochenende, die wir hier nachholen. Das fand am Samstag statt, wurde aber heute erst hier berichtet, wo ich es gefunden habe, beim Spiegel, wie so auch immer. Und dabei ist ja der Weg von Belgien nach Deutschland nicht gerade weit, nicht nur in puncto Flaggen, sondern auch in puncto Geografie, aber egal. Trau dich, du zu sein, heißt es auf der Homepage für einen etwas anderen Wettbewerb in Belgien. Statt äußerlicher Kriterien sollen bei Top Woman innere Schönheit und positives Körpergefühl im Mittelpunkt stehen. Rund 5000 Frauen zwischen 23 und 64 Jahren hatten der gemeinnützigen Organisation zufolge ein 9-monatiges Programm zur Selbstfindung und Akzeptanz absolviert. Aus dieser Gruppe standen am Samstag noch rund 60 Anwärterinnen auf den Titel zur Wahl. Gewonnen hat Laurie Dreze. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wahre Schönheit kommt nicht von einem perfekten Körper, der dem entspricht, was die Gesellschaft vorschreibt, sondern von einem Körper, der eine Geschichte erzählt, sagte Top-Woman-Gründerin Nathalie de Roig der Nachrichtenagentur Reuters. Ein Körper, der eine Geschichte erzählt, liebe Frau de Roig, kann aber auch einfach nur ein ziemlich alter Körper sein, runzelig vor Falten und so, erzählt auch eine lange Lebensgeschichte. Aber ist das unbedingt perfekt? Ja, ist das unbedingt schön? Eine Frau, die sich in ihrem Kopf und in ihrem Körper wohlfühlt, ist eine Frau, die einfach wow ist, sagt de Roig. Die Teilnahme sei für alle Frauen freiwillig, bewertet wurde und werde nicht das Aussehen, sondern Einstellung und Entwicklung. Ist aber beruhigend, dass die Teilnahme immerhin freiwillig ist und nicht so und so viele Belgierinnen jedes Jahr dazu gezwungen werden, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. De Roig selbst, ein ehemaliges Model, gründete Top Woman 2014, also 10-jähriges Jubiläum dieser Veranstaltung. Jetzt, die 56-Jährige, fand das Modegeschäft zerstörerisch für Frauen. Heute wiederum seien es die sozialen Medien mit ihren Filtern, die das Schamgefühl über Körper und Aussehen fördern. Die Schönheit von uns allen ist unser Körper und unsere Geschichte. Es gibt nichts, wofür man sich schämen muss, sagte de Roig, zumindest nicht im Sinne von Körper und Schönheit. Das kann wohl sein. Und ihre Teilnehmerinnen geben ihr Recht, so wie Nathalie, eine Mutter von 8 Kindern. Früher habe es ihr an Selbstvertrauen gefehlt und sie habe geweint, wenn sie an ihre Vergangenheit dachte. Jetzt lächle ich, sagte sie, und ich finde mich schön. Das liegt aber vielleicht daran, dass du jetzt wieder lächeln kannst. Ob das aber auch am Aussehen liegt, ja. Gut, aber wie gesagt, wir kennen ja die alte Kosmetikwerbung, wahre Schönheit kommt von innen, ja. Welche Marke war das immer noch, die mit diesem Spruch geworben hat? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Es ist eben die Ausstrahlung, wahre Schönheit, die Ausstrahlung, die das macht. Wahre Schönheit kommt von innen. Ja, wer hat das denn ursprünglich mal gesagt? Ich meine, es ist natürlich auch irgendwo ein Sprichwort, aber es war mal irgendeine Hautcreme, die damit Werbung gemacht hat. Das weiß ich noch irgendwie. War das irgendwie Garnier oder was? Keine Ahnung. Guck mal gerade hier live on tape nach. Wahre Schönheit kommt von innen. März Spezialdragees, war es das? Ja, das kann auch sein, meine Damen und Herren. März Spezialdragees, wahre Schönheit kommt von innen, sollte man Friedrich Merz vielleicht auch mal sagen, aber egal. So, das dazu. Dann gehen wir rüber zu einer Frau, deren Schönheit hier gar nicht zur Debatte steht, weil sie offenbar nach und nach von ihrem Mann mit Pilzen vergiftet wird. Und trotzdem lebt sie aber immer noch, seit 30 Jahren unglücklich verheiratet, heißt es hier in der Dachzeile dieser Meldung. Frau verdächtigt ihren Mann, dass er sie langsam mit Pilzen vergiftet. Sie sind seit 30 Jahren verheiratet, aber nie wirklich glücklich gewesen. Tja, das geht vielen langjährigen Ehepaaren so, ist jetzt noch nichts Außergewöhnliches. Ist es nicht sogar Sinn und Zweck einer jeden Ehe, unglücklich zu werden, meine Damen und Herren, für Jahrzehnte? Im Schlafzimmer bekommt die Frau regelmäßig Ausschlag. Genau, da kriege ich die Krätze, weil der Alte wieder neben mir liegt. Nun befürchtet sie, dass sie ihr Ehemann vergiften könnte. Eine Frau aus Florida hegt den schrecklichen Verdacht, dass ihr Ehemann sie vergiften könnte. Die Frau, die anonym bleiben möchte und lediglich unter dem Namen Misstrauisch in Florida auftritt, erklärte gegenüber der New York Post, sie leide seit Jahren unter schmerzhaften Hautinfektionen im Gesicht, deren Ursache trotz wiederholter Behandlung unklar bleibe. Die Ärzte wissen nicht warum. Als sie das Schlafzimmer wechselte, wurden ihre Hautprobleme besser. Deshalb glaubt sie nun, ihr Mann könnte dafür verantwortlich sein. Sie seien seit 30 Jahren verheiratet und nie glücklich miteinander gewesen. Ja. Gut, vielleicht hat das Wechseln des Schlafzimmers auch einfach dafür gesorgt, dass sie irgendwie von den Milben befreit wurde, die in dem alten Schlafzimmer noch gehaust haben und ihr dann ja die Gesichtshaut verleidet haben. Ich weiß es nicht. Also deshalb gleich misstrauisch in Florida zu sein, ist übrigens ein schöner Deckname. Hier auch in den sozialen Netzwerken offenbar. Ob sich das dann lohnt, weiß ich nicht. Ich bin kürzlich aus dem Elternschlafzimmer in eines der alten Kinderzimmer umgezogen, weil eine meiner Infektionen auf meine Nasennebenhöhlen und mein Auge übergegriffen hat. Meine Haut wird besser und ich habe keine Schmerzen mehr. Ja, wahre Schönheit kommt ja eben auch von innen. Wie gesagt, sie habe kürzlich ein Buch über Pilze gefunden, das ihr Mann offenbar gelesen hat. Er habe Stellen markiert, die besagen, dass Pilze Parasiten sind. Eine Expertin der NYP, das ist die Abkürzung für die New York Post, rät der Frau, mit der Polizei zu sprechen. Ihr Mann könnte sich der Körperverletzung mit der Absicht, ihn zu schaden, schuldig gemacht haben. Dies könne auch eine Chance sein, um ihre unglückliche Ehe zu beenden. Verliebt, verlobt, verheiratet und dann? Probleme und Krisen gehören zum Eheleben, doch ab wann steht eigentlich eine Scheidung im Raum? Welche Alarmsignale es gibt und was dann hilft? Experten sagen, wie man eine unglückliche Langzeitehe retten kann. Das ist schon wieder so ein Hinweis auf einen anderen Artikel hier vom Fokus, meine Damen und Herren. Wie geschickt, dass sie immer eingefädelt wird in die Hauptmeldung, um die es hier eigentlich geht. Ja, aber da hat die Expertin der NYP recht. Ja, wenigstens sorgen die Pilze dafür, dass man endlich oder dass Frau in diesem Falle endlich einen Scheidungsgrund hat. Meine Damen und Herren, Scheidung aufgrund von Pilzbefall, wieso denn auch nicht? So, sie kann aber eigentlich regelrecht froh sein, dass der Mann ihr da keine Giftschlangen ins Bett geschickt hat, denn um die geht es hier in unserer nächsten Meldung. Ungewöhnliche Studie zeigt, wann Giftschlangen besonders oft zubeißen. Was sich vor allem gefährlich anhört, dient der Wissenschaft. Ein Wissenschaftler ist insgesamt tausende Male auf Giftschlangen getreten, um ihr Bissverhalten zu erforschen. Ist der denn des Wahnsinns? Ein brasilianischer Biologe hat mit einer ungewöhnlichen Methode das Beißverhalten giftiger Schlangen erforscht. João Miguel Alves Nunes vom Forschungszentrum Butantan in São Paulo hat mit einem speziell gefertigten Schutzstiefel über 40.000 Mal Jararaca-Lanzenotter, die am weitesten verbreitete Giftschlangenart in im Süden Brasiliens, leicht getreten. Wie er und sein Team in der Fachzeitschrift Scientific Reports berichten. Jetzt, das müssen wir mal gerade sortieren, meine Damen und Herren. Es gibt also ein Forschungszentrum in Sao Paulo, das so ähnlich wie Bhutan heißt, wie der Staat Bhutan, aber es ist nicht im Himalaya, sondern wirklich in Brasilien und heißt Butantan. Ja, dann hat der Mann speziell gefertigte Schutzstiefel, mit denen er über 40.000 Mal auf eine spezielle Schlangenart getreten ist, die da heißt Jararaca-Lanzenotter. Also der berühmte Lanzenotter ist kein Otter, sondern eine Schlange und das ist die Jararaca-Unterart, die weit verbreitete Giftschlangenart im Südosten Brasiliens. So, haben wir jetzt geordnet. Auf die Art gehen demnach die meisten Schlangenbisse in der Region und mit insgesamt etwa 20.000 Vergiftungen pro Jahr ein erheblicher Teil der Vorfälle im gesamten Land zurück. Verletzt wurden die Tiere bei den Versuchen nicht. Ja, das ist ja auch das ist die geringste Sorge gewesen. Hauptsache, der Wissenschaftler wurde da nicht wirklich gebissen. Das Verhalten von Schlangen sei ein allgemein vernachlässigtes Forschungsgebiet, insbesondere in Brasilien, sagte Alves Nunes dem Fachjournal Science. In den meisten Studien werde nicht untersucht, welche Faktoren sie zum Beißen veranlassen. Ich habe 116 Tiere getestet und bin 30 Mal auf jedes Tier getreten. Während der mehrtägigen Testreihe sei er insgesamt 40.480 Mal auf und neben die Schlangen getreten. Und ist kein einziges Mal gebissen worden. Also diese Spezialstiefel hätte ich auch mal gerne, zumindest wenn ich mal irgendwann in Brasilien eine Sightseeing-Tour machen sollte. Die Lanzenottern Batrops Jararaca wurden jeweils einzeln zu verschiedenen Tageszeiten in eine etwa 2 Quadratmeter große Arena gesetzt. Nach einer 15-minütigen Gewöhnungsphase trat der Biologe mit dem Sicherheitsstiefel entweder direkt neben der Schlange auf oder sanft auf Kopf, Körpermitte oder Schwanz. Er habe sich zu 100% sicher gefühlt, keiner der Bisse habe die mit Schaumstoff überzogenen Stiefel durchdrungen. Hä? Was sind das denn für Stiefel? Die sollen da schützen, mit Schaumstoff überzogen? Also ich hoffe, dass mal innen drin wenigstens starkes, dickes Leder war oder so. Nur bei einem Versuch mit einer Klapperschlange sei er gebissen worden. Also doch, leider musste ich feststellen, dass ich sowohl gegen das Gegengift als auch gegen Schlangentoxine allergisch bin, sagte er. Na, da ist er ja der richtige Mann für solche Versuche. Deshalb musste er für längere Zeit ins Krankenhaus. Es wäre genauso, als wenn die Frau aus Florida auf einmal Pilzverkosterin wird bei ihrer Pilzallergie. Aber wie gesagt, wahre Schönheit kommt von innen, egal was für eine Allergie man hat. Das Ergebnis der Studie, je kleiner eine Jararaca-Lanzenotter noch ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie beißt. Hinzu kommt, dass die Weibchen aggressiver sind und eher zu beißen, vor allem wenn sie jung sind und tagsüber. Ist ja wie bei den Menschen, meine Damen und Herren. Die Studie zeige auch, dass Weibchen bei höheren Temperaturen eher zu bissen, Männchen nachts allerdings seltener. Sie bevorzugten dann mit ihrem gut aufgewärmten Körper die Flucht. Außerdem sei die Wahrscheinlichkeit eines Abwehrbisses viel höher, wenn man eine Schlange am Kopf berühre, als wenn man auf die Körpermitte oder den Schwanz trete. Da wissen Sie mal Bescheid, falls Sie so einer Jararaca-Schlange mal im brasilianischen Urwald begegnen. Mit den Ergebnissen erhoffen sich die Forscher eine bessere Verteilung von Gegengiften. Oft würden diese an größere Krankenhäuser geschickt, wofür manche Patienten weit anreisen müssten, da sie an Orten gebissen worden seien, an denen es kein Gegengift gäbe. Also da könnten sich die Schlangen doch auch ruhig mal dran orientieren, meine Damen und Herren, bei ihren Bissen, wo denn ein Krankenhaus mit Gegengift in der Nähe ist. Also ein bisschen serviceorientierter könnten solche Jararaca-Schlangen auch mal sein. indem wir unsere Daten mit Daten aus anderen Studien über die Verbreitung von Schlangen kombinieren, können wir die Orte ermitteln, an denen die Tiere mit größerer Wahrscheinlichkeit aggressiv sind, erklärte Alves Nunes. Das würde ich auch mal gerne bei vielen Menschen wissen. So sollten beispielsweise wärmere Orte mit einem höheren Anteil an weiblichen Schlangen Priorität bei der Verteilung von Gegengift haben. Ja, so kann man das sehen. Und im Gegensatz zu Schlangen sind Seepferdchen ja total ungefährlich und vor allem dann, wenn sie tot sind. Und der Zoll am Berliner Flughafen, der hat jetzt 20 tote Seepferdchen beschlagnahmt. Ob sich das noch lohnt, wenn die wenigstens noch gelebt hätten, ja? Aber mein Gott, was will man denn noch tote Seepferdchen beschlagnahmen? Mit einem Styroporbehälter in seinem Koffer, schon wieder Styropor, meine Damen und Herren, hatte der Mann das dann ja, das war ja Schaumstoff um die Stiefel. Mit einem Styroporbehälter in seinem Koffer hat ein Mann 20 Seepferdchen von Vietnam nach Deutschland transportiert. Der Zoll nahm die unter Artenschutz stehenden Tiere an sich. Dem 45-Jährigen droht ein hohes Bußgeld. Ein Reisender mit 20 toten Seepferdchen im Gepäck ist am Flughafen Berlin-Brandenburg vom Zoll geschnappt worden. Der 45-Jährige habe die geschützten Tiere für 5 Euro in Vietnam gekauft, das aber günstig, und in einem Styroporbehälter in seinem Koffer nach Deutschland transportiert, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Beschlagnahmt worden waren die teils schwangeren Tiere demnach bereits am vergangenen Freitag. Nach Angaben des Zolls werden Seepferdchen in der EU-Artenschutzverordnung in der zweithöchsten Schutzklasse gelistet. Wieso denn nicht gleich in der allerhöchsten? Damit bedarf es grundsätzlich einer Genehmigung, um die Tiere einzuführen. Der 45-Jährige hatte keine solche Erlaubnis. Ihm droht nun ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. Ja, ich meine, die Tiere waren teils schwanger. Da wirkt das natürlich umso schwerer. Warum sich der Mann für tote Tiere interessierte, blieb unklar. Möglicherweise habe er sie ähnlich wie Schmetterlinge sammeln oder ausstellen wollen, sagte eine Sprecherin des Zolls. Die Schwangerschaft einiger Seepferdchen habe vermutlich keine Rolle gespielt. Nach Angaben der Sprecherin erleben Zollbeamte am Flughafen immer wieder skurrile Situationen. Als Beispiel nannte sie einen Mann, der eine Schlange in seinem Slip versteckt habe, um diese nach Deutschland zu schmuggeln. Ist sich der Zoll denn so sicher, dass es sich da im Slip wirklich um eine Schlange im Sinne eines Tieres handelte, oder... Oh Gott, meine Damen und vor allem meine Herren. So, was soll ich dazu noch sagen? Ja, da sind wir fast schon wieder bei dieser Schlange, die da dem Pornodarsteller ins allmächtige Teil gebissen hat. Das hatten wir da auch schon mal vor Monaten. Naja. Egal, meine Damen und Herren. Gehen wir lieber von Schlangenbissen rüber zu Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, meine Damen und Herren. Denn der ist gegen eine Helmpflicht auf Fahrrädern. Wieso er sich dazu überhaupt geäußert hat, das sage ich Ihnen gleich nach einem weiteren Schlückchen. Prost. Ja, sehr schön. So, Entschuldigung, bisschen Schleim in der Nase, meine Damen und Herren, aber solange das kein Schlangensekret ist, ist doch alles gut. Ist das nicht eigentlich auch gut für die Schönheit, meine Damen und Herren, wenn man so ein bisschen Schlangensekret sich unter die Haut spritzen lässt und die Haut dann straffer wird oder man das direkt trinkt, von wegen wahre Schönheit kommt von innen, kann das einfach immer wieder nur betonen. Übrigens stolpere ich hier gerade ganz spontan noch über eine andere Meldung, die mir hier gerade eingeblendet wird, als ich diese bayerische Fahrradmeldung geöffnet habe, weil sich das auch in Bayern ereignete. Vielleicht nehme ich die doch gleich noch spontan rein. Die ist auch schön skurril, ja, machen wir. Aber erstmal zu Herrn Herrmann. Die Zahlen der Radunfälle sowie der getöteten Radfahrer in Bayern steigen deutlich. Innenminister Herrmann ist dennoch gegen eine Helmpflicht und zwar mit einer einfachen Begründung. Trotz etlicher Sicherheitsprobleme im Radverkehr Bayerns hat sich Innenminister Joachim Herrmann gegen eine Helmpflicht ausgesprochen. Wir empfehlen, Helm zu tragen, aber wir sind uns mit dem ADFC nach wie vor einig, dass wir es nicht zur Vorschrift machen wollen, weil es nach allgemeiner Einschätzung dazu führen würde, dass einige Leute dann nicht mehr Fahrrad fahren wollen, sagte Hermann am Mittwoch in Nürnberg. Ja, das kann natürlich sein, Herr Hermann. Ja, diese ganzen schönen Wetterfahrer, ja, wenn man sie dann dazu zwingt, einen Helm aufzusetzen, lassen sie das Fahrrad ganz stehen und steigen doch wieder um aufs umweltunfreundliche Auto. Und das kann man ja gerade im Freistaat Bayern nicht vertragen. Er selbst trage meistens Helm, wenn er auf dem Rad sitze, sagte Hermann, aber eben auch nicht immer. So, das mal kurz dazu, dann lasse ich es jetzt einfach mal dabei. Ich fand einfach nur die Begründung so toll, weil man fürchtet, dass sie dann nicht mehr Fahrrad fahren. Meine Damen und Herren, das ist genauso, wie wenn sie auf den Autobahnen dann doch mal irgendwann ein Tempolimit einführen würden, beziehungsweise es eben nicht einführen, unter der Begründung zu sagen, wenn wir das einführen, dann verzichten einige Leute komplett aufs Autofahren. Ja, wäre das denn so schlimm? Genauso wie es schlimm wäre, wenn einige Leute aufs Fahrradfahren verzichten? Ich weiß es nicht. Die Leute sollen mal generell weniger in der Gegend rumfahren, ja, sollen mal lieber mehr zu Hause bleiben, wie es während der Corona-Zeit war. Aber jetzt komme ich mal ganz schnell hier zu dieser spontan eingeschobenen Meldung, die ich Ihnen vorhin im Überblick gar nicht offeriert hatte. Zugbegleiterin mit Hundeurin bedroht. Ist das nicht schön? Ein Streit zwischen einem Pärchen eskaliert in einem Regionalzug von München nach Augsburg. Der Mann droht einer Zugbegleiterin mit dem Urin seines Hundes. Was muss das denn für ein Hund sein, wo man mit dem Urin drohen muss und nicht mit dem Hund selbst, ja? Früher hieß es immer Vorsicht, bissiger Hund. In dem Fall heißt es wahrscheinlich irgendwie Vorsicht, Urin von Hund oder was. Es war eine Fahrt, die eine Zugbegleiterin wohl so schnell nicht vergessen wird. Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr eskalierte in einem Regionalzug von München nach Augsburg ein Streit zwischen einem 36-Jährigen und seiner Partnerin. Ist ja fast wie in Florida, meine Damen und Herren. Das alkoholisierte Paar stritt sich lautstark im Zug und schloss sich dann in die Toilette ein, um sich da weiter zu streiten oder um dann den Streit direkt beizulegen und da dann ein Schäferstündchen einzulegen in der Toilette mit einer Schlange im Slip, meine Damen und Herren. Das würde doch alles zusammenpassen. Eine Zugbegleiterin, die gerade die Tickets kontrollierte, bekam den Streit mit. Das ist auch schon überraschend, meine Damen und Herren, denn vielfach ignorieren die sowas einfach, ja, um selber keinen Stress zu haben. Sie sprach das Paar an, wollte wissen, ob alles in Ordnung sei. Kurz darauf eskalierte die Situation, berichtet die Bundespolizei. Auf die Nachfrage der Zugbegleiterin hin fing der 36-Jährige an, sie zu beleidigen. Doch damit nicht genug. Der Hund des Paares hatte zuvor in den Zug gepinkelt. Der 36-Jährige hatte den Urin mit seinem Pulli aufgewischt und drohte der Zugbegleiterin damit, ihr das in Urin getränkte Kleidungsstück ins Gesicht zu drücken. Weil der Streit derart aus dem Ruder gelaufen war, verständigte die Zugbegleiterin die Polizei. Immerhin hatte sie dazu noch Zeit und Gelegenheit, bevor ihr der Pulli ins Gesicht gedrückt wurde. Der Zug hielt daraufhin in Mammendorf, einer Weltmetropole irgendwo zwischen München und Augsburg. Als die Beamten eintrafen, beruhigte sich die Lage jedoch schnell wieder. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnten alle Beteiligten ihre Fahrt fortsetzen. Ach, ist ja schön. Gegen den 36-Jährigen wird wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Ja, wahrscheinlich Beleidigung seines Hundes, weil er dessen Urin aufgewischt hat. So. Da, weil eigentlich ist das ja eine Wegmarkierung für andere Hunde. So, aber egal, einfach mal das Revier markiert. Und jetzt, meine Damen und Herren, in unserer letzten Meldung für heute kommen wir nochmal zum allseits beliebten und inzwischen omnipräsenten Thema namens künstliche Intelligenz. Denn Experten warnen vor Kontrollverlust bei KI. Die mahnenden Stimmen von Experten, die vor den Risiken künstlicher Intelligenz warnen, häufen sich. Schon wieder gibt es eine neue eindringliche Warnung, doch nicht alle in der Branche finden die Alarmstimmung angemessen. Von angesehenen Experten für KI kommt eine neue eindringliche Warnung vor möglichen Gefahren der Technologie. Ohne ausreichende Vorsicht könnten wir unwiederbringlich die Kontrolle über autonome KI-Systeme verlieren, schrieben die Forscher in einem Text in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift Science. Die hatten wir doch eben schon mal im Sinne der Schlangen in Brasilien, was da alles veröffentlicht wird. Unglaublich. Vielleicht sollte ich mal demnächst die Science abonnieren, um Ihnen da immer die neuesten Meldungen direkt raus vorlesen zu können. Mögliche KI-Risiken seien Cyberattacken in großem Maßstab, gesellschaftliche Manipulation, allgegenwärtige Überwachung und sogar die Auslöschung der Menschheit. Ich glaube, das schaffen die Menschen aber irgendwann auch komplett selbst, ohne künstliche Intelligenz. Unter den Autoren sind Wissenschaftler wie Geoffrey Hinton, Andrew Yao und Dawn Song, die zu den führenden Köpfen der KI-Forschung gehören. Falls Sie die noch nicht kannten, schreiben sich die Namen auf. Die Autoren des Textes in Science machen speziell autonome KI-Systeme Sorgen, die zum Beispiel selbstständig Computer nutzen können, um die ihnen gestellten Ziele zu erreichen. Ist das nicht Sinn und Zweck von KI? Die Fachleute argumentieren, dass es auch bei Programmen mit guten Absichten unvorhergesehene Nebeneffekte geben könne. Ja, natürlich, warten Sie mal ab, bis Ihre KI Sie versucht, mit Pilzen zu vergiften, meine Damen und Herren, oder beziehungsweise meine Damen, dann braucht der Gatte das gar nicht mehr selbst zu machen. Denn so wie das Training von KI-Software laufe, halte sie sich zwar eng an ihre Spezifikationen, habe aber kein Verständnis dafür, welches Ergebnis dabei herauskommen soll, so wie es auch vielen menschlichen Berufstätigen geht. Sobald autonome KI-Systeme unerwünschte Ziele verfolgen, könnten wir nicht mehr in der Lage sein, sie unter Kontrolle zu behalten, heißt es in dem Text. Eine ähnlich dramatische Warnung gab es schon mehrfach, auch bereits im vergangenen Jahr. Diesmal passt die Veröffentlichung zeitlich zum KI-Gipfel in Seoul, zum Auftakt des zweitägigen... Entschuldigung. Zum Auftakt des zweitägigen Treffens am Dienstag, meine sehr verehrten Damen und Herren, sicherten unter anderem US-Konzerne wie Google, Meta und Microsoft einen verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie zu. Die Frage, ob die ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI als Vorreiter bei KI-Technologie verantwortungsvoll genug vorgeht, war am Wochenende nochmal stärker in den Fokus gerückt. Der Entwickler Jan Leike, der bei OpenAI dafür zuständig war, KI-Software sicher für Menschen zu machen, kritisierte nach seinem Rücktritt Gegenwind aus der Chefetage. In den vergangenen Jahren seien glitzernde Produkte der Sicherheit vorgezogen worden, schrieb Leike bei X, ehemals Twitter. Dabei sei Software zu entwickeln, die schlauer als Menschen ist, eine von Natur aus gefährliche Unternehmung, warnte er. Wobei die ja eigentlich gar nichts mit der Natur zu tun hat. Insofern trifft die Formulierung von Natur aus hier nicht so wirklich zu, würde ich mal sagen. Man müsse dringend herausfinden, wie man KI-Systeme kontrollieren könne, die viel smarter als wir sind. Ja, insofern wahrscheinlich überhaupt nicht, wenn sie smarter ist als wir. OpenAI-Chef Sam Altman versicherte danach, seine Firma fühle sich verpflichtet, mehr für die Sicherheit von KI-Software zu tun. Der KI-Forschungschef des Facebook-Konzerns Meta, Jan LeCun, konterte, für solche Dringlichkeiten müssten sich zunächst auch nur andeutungsweise Systeme abzeichnen, die schlauer als eine Hauskatze sind. Ja, da dürfte es einige geben. So schlau, wie es immer dargestellt wird in den ganzen YouTube-Videos, sind Katzen ja nur auch nicht. Momentan sei es so, als würde jemand im Jahr 1925 warnen, man müsse dringend den Umgang mit Flugzeugen lernen, die hunderte Passagiere mit Schallgeschwindigkeit über den Ozean befördern. Es werde viele Jahre dauern, bis die KI-Technologie so schlau wie Menschen sein werde, und ähnlich wie bei Flugzeugen würden die Sicherheitsvorkehrungen damit schrittweise einhergehen. Ja, und man hat ja anhand der Concorde gesehen, wie sicher solche Überschallflugzeuge sein können. Ja, das also zum Thema KI nochmal zum Abschluss der heutigen Sendung, meine Damen und Herren, und damit entlasse ich Sie in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.